Willkommen zu einer neuen Folge Digital Tax Revolution. Wir beschäftigen uns mit allen relevanten Fragestellungen und Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung im Steuerrecht. Wo gibt es Anwendungen und Potenziale? Wir schauen dafür über den Tellerrand und treffen uns mit Machern und Experten in der Branche. Mein Name ist Robert Müller von Ferrum Tax. Bei Rückfragen oder Vorschlägen für Interviewpartner könnt ihr uns jederzeit unter unserer E-Mail-Adresse podcast@ferrumtax.com erreichen. Hallo zusammen, willkommen zu unserer neuesten Folge. Heute beschäftigen wir uns mit dem OECD Crypto Asset Reporting Framework. Aber bevor es losgeht, ich habe wie immer die Claudia als Gesprächspartnerin am Start und einen kurzen Disclaimer am Anfang. Der darf natürlich auch nicht fehlen, das hier ist keine Rechtsberatung.
Ja, hallo, auch von meiner Seite. Ja, ich würde sagen, ich bin eine ziemlich treue Gesprächspartnerin
für dich. Jeden Fall.
Es ist immer wieder schön, hier zu sein. Wie angekündigt, gehen wir heute auf das Crypto Asset Reporting Framework der OECD ein, kurz auch als CAF bezeichnet. Daneben gibt es auch noch auf EU-Ebene Entwicklungen zum Crypto Reporting in der DAC 8, die wir in der nächsten Folge thematisieren werden. Aber zunächst ein wenig Hintergrundwissen für diese Folge. Am 22.03.2022 hat die OECD einen Entwurf zur CAF veröffentlicht. Und am 26.08. des gleichen Jahres wurde dann die finale Version oder Fassung der CAF publiziert. Der vollständige Titel der CAF ist Crypto Asset Reporting Framework and Amendment to the Common Reporting Standard.
Und aus dieser vollständigen Bezeichnung wird eigentlich schon ziemlich deutlich, wo der Fokus der CAF liegt. Es gibt nämlich seit 2014 den sogenannten Common Reporting Standard, kurz CRS. Und dieser wird nun auf Crypto Assets erweitert bzw. wird parallel daneben gestellt. Es gibt im CRS einen sogenannten Automatic Exchange of Information. In diesem werden automatisch Informationen zu relevanten steuerlichen Prozessen oder Vorgängen zwischen Staaten oder Intermediären ausgetauscht. Und im Unterschied zu anderen traditionellen Finanz- und Investmentprodukten können grundsätzlich Kryptoassets ohne Intermediäre übertragen werden. Das hat die OECD erkannt. Und die OECD geht daher davon aus, dass Kryptoassets eine große Gefahr für bestehende internationale Steuertransparenzabkommen darstellt. Insgesamt legt dann die OECD Intermediären Reportingpflichten von Kryptoasset-Transaktionen auf, sofern diese bestehen, um die beteiligten Staaten zu befähigen oder in Kenntnis zu setzen, ob hier steuerliche Vorgänge stattgefunden haben.
Genau, und die CAF enthält neben Reporting-Pflichten für Intermediäre auch Anpassungen am CRS, auf die wir aber heute nicht eingehen werden, sondern wir fokussieren uns nur auf die CAF. In gewisser Weise ergänzt sich das CRS und die CAF, stehen aber grundsätzlich eben nebeneinander. Und das Ganze gliedert sich zunächst in die bereits veröffentlichten Regeln und Kommentare, mit denen wir uns heute beschäftigen. Anschließend soll noch ein Musterabkommen publiziert, ein XML-Schema zur Datenübertragung bereitgestellt sowie auch die effektive Implementierung überwacht werden.
Und die Regeln der CAF gliedern sich in vier Punkte, die wir heute ansprechen werden. Erstens, welche Kryptoassets werden von der CAF umfasst? Zweitens, welche Intermediäre müssen Daten erheben und übermitteln? Drittens, welche Informationen müssen übermittelt werden? Und viertens, welche Due Diligence-Prozesse werden zur Identifizierung der Kryptoasset-Nutzer verwendet oder angewendet?
Genau, und starten wir direkt mit dem ersten Punkt. Welche Assets fallen eigentlich unter die CAF? Sind es nur Kryptowährungen oder NFTs oder DeFi-Produkte?
Also allgemein ist die Definition von Kryptoassets hier sehr denkbar weit. Und jetzt kommt ein Teil aus der Definition, und zwar eine digitale Repräsentation von einem Wert, der auf einem kryptografisch gesicherten Distributed Ledger oder einer ähnlichen Technologie zur Validierung und Sicherung von Transaktionen aufbaut. Ausgeschlossen sind dann davon Kryptoassets, die von einer Zentralbank emittiert werden oder ein besonderes elektronisches Geldprodukt darstellen, das ist zum Beispiel USDT, also Tether-Produkte, oder Kryptoassets, für die der Intermediär festgestellt hat, dass diese nicht für Zahlung oder Investments verwendet werden können.
Alles klar, kommen wir zu den reportingpflichtigen Intermediären. In der CAF werden diese als Crypto Asset Service Provider, also CASP bezeichnet. Es werden hier vier unterschiedliche Typen beschrieben. Die Exchanges, also Tauschbörsen, Finanzinstitute, die digitales Geld oder virtuelles Geld von Zentralbanken anbieten, Broker oder Händler von Crypto-Assets sowie Betreiber von Krypto-Geldautomaten, also ATMs.
Die OECD glaubt hier, dass diese CASPs oder Intermediäre am besten und am gebündelsten zu Transaktionen Informationen bereitstellen können und am besten auch den Due Diligence-Prozess durchführen können. Und damit verfolgt die OECD, wie beim CIS auch, eine ähnliche sogenannte Choke-Point-Strategie. Also im Endeffekt, dass man an Schlüsselstellen relevante Informationen erhebt.
Wenn wir uns den Due Diligence-Prozess anschauen, dann orientiert sich dieser wieder am CRS. Im Endeffekt, also oder beziehungsweise dieser baut im Endeffekt auf den Geldwäsche- und Antiterrorismusregelungen der Financial Action Task Force aus dem Jahr 2012 auf.
Die Regulierung ist ja sehr weitreichend. Also nur, dass man sich das vielleicht am besten vorstellen kann. Wichtig ist, dass gerade bei diesem Prozess der Name, die Adresse und auch die Steueridentifikationsnummer des jeweiligen Landes von natürlichen Personen oder von einer anderen Entität erhoben wird. Es sind im Endeffekt juristische Personen und dann auch anschließend übermittelt werden, weil ansonsten haben wir hier keine Zuordnung von relevanten steuerlichen Vorgängen. Und bei Entitäten muss man auch noch zusätzlich sogenannte Controlling Persons feststellen und dann auch übermitteln, beziehungsweise wenn hier Controlling Persons ausgeschlossen sind.
Genau, gehen wir auch hier nochmal auf die zu übermittelnden Informationen und die Transaktionen ein. Grundsätzlich gibt es drei Kategorien. Der Wechsel zwischen relevanten Crypto-Assets und Fiat-Währungen, der Wechsel zwischen einer oder mehr Formen von relevanten Crypto-Assets und außerdem noch den Transfer zwischen relevanten Crypto-Assets.
Und bei diesen jeweiligen Transaktionen müssen dann neben den Namen, der Adresse und der Steuernummer, die man vorher festgestellt hat, auch noch Daten zum jeweiligen Kryptoasset übermittelt werden. Insbesondere um welches Kryptoasset handelt es sich. Dann brauche ich zusätzlich noch die aggregierte Anzahl von Einheiten, die Höhe der Bruttozahlung. Man kann auch zusätzlich noch den sogenannten Fair Market Value angeben müssen, also den Marktpreis, wenn Kryptoassets gegen andere Kryptoassets getauscht wurden, also diese Tauschbörsen, von denen wir vorher gesprochen haben. Zusätzlich sieht man hier, dass man viele Informationen bereitstellen muss, die an die jeweiligen Finanzverwaltungen übermittelt werden müssen.
Alles klar. Unsere Zeit ist schon fast wieder um. Daher nochmal die abschließende Frage an dich, Robert. Wie geht es mit der CAF weiter?
Naja, die CAF als solches ist rechtlich überhaupt nicht bindend. Also das ist lediglich eine Orientierung für beteiligte Staaten oder auch für andere Staaten, die nicht beteiligt waren, um solche Regelungen zu implementieren. Das Ganze muss dann in internationale Abkommen zum Austausch von relevanten Informationen zu Kryptotransaktionen umgesetzt werden. Und hier hat die EU-Kommission bereits die DAG-8-Richtlinie in einem Entwurf angekündigt und auch publiziert. Also es zeichnet sich bereits eine zeitnahe Umsetzung ab. Oder was heißt zeitnah? Die DAG-8 soll Anfang 2027 in Kraft treten. Aber das ist in Steuerrechtsordnung vielleicht schon relativ schnell.
Okay.
Naja, egal. Unabhängig jetzt davon. Also man sieht, dass es umgesetzt wird. Jetzt ist es natürlich leider so, dass wir wieder Pflichten und auch Kosten haben, die Intermediären auferlegt werden. Leider ist das auch gleichzeitig der effektivste Weg, um steuerliche Informationen bereitzustellen, die dann verwendet werden können und damit natürlich auch effektiv Steuern auf Kryptogewinne zu erheben. Kritisch sehe ich allerdings, dass es keine sogenannte De Minimis-Regelung gibt, also eine Regelung, die insbesondere für kleinere Tauschbörsen gilt oder für kleinere Händler, dass die von diesen Regelungen ausgenommen sind, weil die sind schon relativ weitreichend.
Sehr interessant, Robert. Vielen, vielen Dank. In der nächsten Folge geht es dann mit der DAG 8 weiter. Also, bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank. Bis dahin.